Chance, dich zu deinem Nachbarn umzudrehen, links, rechts, vorne, hinten, und sag ihm doch einfach mal, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du auch. Und du auch. Mir scheint, und ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Und eigentlich könnten wir jetzt auch schon zum Kaffee kommen, weil das war eigentlich das. Das war das, worum es heute geht. Aber vielleicht führe ich es doch ein bisschen aus, damit es ein bisschen tiefer sinken kann. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen sein können in dieser Runde. Und ihr habt es auch schon mitbekommen, das ist unser erster internationaler Gottesdienst in diesem Jahr. Und jetzt ist gerade mein Programm abgeschmiert. Aber ich weiß, was ich sagen will, von daher bleiben wir ganz ruhig. Da kommt es. Also unser erster regulärer internationaler Gottesdienst in diesem Jahr und auch der Anfang von etwas Neuem. Ich habe es letzten Sonntagmorgen schon gesagt. Wir werden es in diesem Jahr oder in diesem Jahr so anfangen, dass wir immer den letzten Sonntag im Monat einen gemeinsamen Gottesdienst feiern wollen zwischen den Leuten, die normalerweise eher vormittags kommen und den Leuten, die normalerweise eher nachmittags kommen und den Leuten, die normalerweise in beiden Gottesdiensten sind. Die gibt es nämlich auch. Und von daher freue ich mich total über euch, die jetzt auch gerade vom Nachmittagsgottesdienst hier seid. Und ich freue mich total, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und ich glaube, dass Gott wirklich in diesem Jahr auch etwas mit uns vorhat, dass wir weiter zusammenwachsen können als eine Gemeinde. Und ich glaube, das Thema heute soll es um die Liebe des wartenden Vaters gehen. Das passt total dazu. Denn das, was uns verbindet, ganz egal, ob ich aus einem schwierigen Elternhaus komme oder sehr behütet aufgewachsen bin, ganz egal, ob ich arbeitslos bin oder einen tollen Job habe, ganz egal, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht, ganz egal, ob ich aus Deutschland komme oder Rumänien oder aus dem Schwabenländle oder Bayern oder Serbien oder Brasilien oder was auch immer, das, was uns verbindet, das ist unser Vater im Himmel. Der ist für uns alle gleich. Und er sorgt dafür, dass wir eine Familie sind. Und ich habe am letzten Sonntagmorgen darüber gesprochen, was es bedeutet, Jesus zu kennen. Und die von euch da gewesen sind, die erinnern sich hoffentlich noch an diesen Schlüsselvers aus Psalm 46, Vers 10. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Kommt zur Ruhe. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Und von da aus habe ich letzte Woche darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Jesus wirklich kennen. Dass das die Grundlage unseres Christseins ist. Und ich möchte heute mit einem Vers weitermachen, der quasi so die Brücke ist zu der Predigt heute. Und zwar steht dieser, oder zwei Verse sind es in Johannes 14, Vers 6 und 7. Johannes 14, Vers 6 und 7. Da steht, sagt Jesus selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ich sag's nochmal. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Jesus sagt an dieser Stelle von sich selbst: Ich bin der Weg zum Vater. Und er sagt weiter, wenn wir ihn wirklich kennen, und darum ging es ja in der letzten Woche, dann werdet ihr auch den Vater kennen. Wenn wir mehr und mehr kennen, wer er ist, wer Jesus ist, dann verstehen wir auch immer mehr, wer der Vater für uns ist. Und genau in diese Richtung wollen wir heute weitergehen. Wir wollen heute gehen so ein bisschen die Trinität, könnte man fast sagen, ja durch. Mal gucken, ob wir noch zum Heiligen Geist kommen nächste Woche. Wir haben angefangen bei Jesus und gehen heute zum Vater. Und das ist ein Thema, die Männer von euch, die dabei waren im letzten Jahr, die erinnern sich vielleicht noch, das ist ein Thema, da haben wir in der Männerrunde, Allianz Gebetswoche, Männerfrühstück letztes Jahr, haben wir sehr intensiv schon drüber gesprochen. Und ich glaube, dass es aber ein Thema nicht nur für uns Männer ist, sondern insgesamt ein Thema für uns als ganze Gemeinde. Und ich fand es ganz spannend, Christoph war heute Morgen, weil er als Moderator ordentlich rumrennen musste, nicht in der Gebetszeit davor dabei, da habe ich nämlich schon gesagt, zum Lobpreisteam und Kinderdienst, wir haben uns kurz besprochen, worum es heute geht. Er war nicht da, hat aber trotzdem auch schon heute Morgen über den Vater gesprochen. Von daher war das eine super Einleitung für das, worum es heute gehen soll. Und wie er es auch schon gesagt hat vorhin, vielleicht geht es dir so, dass deine Erfahrungen mit deinem irdischen Vater nicht die besten sind. Oder zumindest, dass du sagen würdest, okay, es war ganz okay mit meinem Vater, mehr aber auch nicht. Und deshalb ist es vielleicht ein Problem für dich, wenn du über Gott nachdenkst als dem Vater. Vielleicht ist dir diese Vorstellung nicht so sympathisch. Vielleicht sagst du, mit Jesus, da komme ich besser ran, aber mit meinem Vater habe ich so viele schlechte Erfahrungen gemacht, das macht was mit mir, wenn ich von Gott als meinem Vater höre. Aber ich möchte euch einfach heute mit auf den Weg geben. Wenn wir Gott nicht als unseren Vater kennen, dann fehlt uns etwas ganz Entscheidendes. Und deshalb möchte ich heute über eine Stelle sprechen, die vielleicht viele von euch als allererstes damit verbinden, wenn es um Gott als unseren Vater geht. Und zwar finden wir die im Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Da geht es um den Charakter unseres himmlischen Vaters. Und vielleicht kennst du, das ist ein Gleichnis, was dort steht, vielleicht kennst du dieses Gleichnis unter dem Titel Der verlorene Sohn. Und man muss auch sagen, dieser Begriff, der verlorene Sohn, taucht auch tatsächlich in diesem Gleichnis auf. Der Vater sagt am Ende selber, mein Sohn war verloren. Ich finde, es macht Sinn, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, ist das wirklich eine gute Überschrift? Ist das ein guter Titel? Nämlich, wenn man mal zählt, dann werdet ihr feststellen, in diesem Gleichnis kommt insgesamt 12-mal der Begriff Vater vor. 12-mal. Der Begriff Sohn oder Söhne, der kommt nur 8-mal vor. Von daher stelle ich mir die Frage, macht es nicht vielleicht Sinn, in diesem Gleichnis vielmehr den Vater und nicht den Sohn in den Mittelpunkt zu stellen? Von daher wäre meine Überschrift, die ich vorschlagen würde, ist es nicht vielleicht ein besserer Titel, über den wartenden Vater zu sprechen. Und das, was wir heute Morgen tun wollen in dieser Predigt, ist uns die Frage stellen, durch dieses Gleichnis, was wir gleich auch noch lesen werden, was lernen wir durch dieses Gleichnis über uns als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter? Und was lernen wir durch dieses Gleichnis über Gott als unseren himmlischen Vater? Aber wir lesen es erstmal. Lukas 15, 11 bis 32. Lukas 15, 11 bis 32. Ich sage das immer so deutlich, weil wir einige haben, die in verschiedenen Sprachen mitlesen, dass jeder auf jeden Fall auch in seiner Bibel mitlesen kann. Lukas 15, 11 bis 32. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selber gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich ein als einen deiner Tagelöhner. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Aber er sagte: All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wo dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm: Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Beeindruckende Geschichte, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ihr länger dabei seid, dann habt ihr die wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gehört und auch gelesen. Und da ist dann immer die Gefahr, dass wir gleich so dieses Schild haben: Das kenne ich ja schon. Und ich möchte euch heute einladen, lasst euch doch nochmal ganz neu auf dieses Gleichnis ein, was Jesus erzählt. Ich habe gesagt, wir wollen erstmal uns diese Frage stellen: Was lernen wir aus diesem Gleichnis über uns als Kinder Gottes? Was lerne ich darüber, über mich als Tochter oder als Sohn Gottes? Ich habe dazu 6 Punkte, die ich kurz nennen will. Und als zweites, was lernen wir über Gott als unseren Vater? Und vor allen Dingen über seine Liebe zu uns als seine Kinder. Und als allerletztes möchte ich dann noch mal ein paar Worte sagen zu dem Bruder, über den wir ja auch eben gehört haben. Wir fangen mal an mit diesem Thema: Was lernen wir über uns als Kinder Gottes aus diesem Gleichnis? Das Erste, was mir dieses Gleichnis sagt, ist, dass es etwas gibt, das uns zusteht. Wir haben ein Erbe, etwas, was uns gehört. Der Sohn erfordert vom Vater sein Erbteil. Er sagt: Vater, ich will das, was mir zusteht. Und der Vater stellt diese Forderung nicht in Frage. Er sagt nicht: Wie unverschämt bist du denn? Ich bin noch nicht mal unter der Erde und du willst jetzt schon dein Erbe haben? Sondern der Vater, er sagt, er akzeptiert das. Er sagt: Ja, du hast etwas, was dir zusteht. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Jeder Mensch hat von Gott einen ganz besonderen Schatz empfangen. Vielleicht bist du dir dessen gar nicht so bewusst. Etwas, was dich speziell als Persönlichkeit ausmacht, ganz egal, ob du Gott schon kennst oder nicht. Ich will es mal nennen: eine einzigartige Kombination von Gaben, von Dingen, die du kannst, von Dingen, die dich ausmachen, die Gott in dich hineingelegt hat. Und Gott, er stellt uns frei, er stellt dir frei, mit dem, was er in dich hineingelegt hat, zu tun und zu lassen, was du willst. Du triffst die Entscheidung, du hast einen freien Willen. Es ist unsere Entscheidung, ob wir diese Gaben sinnvoll einsetzen oder aber auch, ob wir sie vergeuden, verschwenden, wie der Sohn es gemacht hat. Gott lässt uns diesen Schatz, den er in uns hineingelegt hat, auch wenn wir nicht immer verantwortungsvoll damit umgehen. Und dieser Schatz, der kann ganz unterschiedlich aus sein. Zum Beispiel unser Gewissen ist so ein Schatz, den Gott uns geschenkt hat, dass wenn wir in eine Situation hineinkommen, etwas tun und auf einmal merken, das war ja total daneben. Das ist ein Schatz, dass Gott uns das in uns hineingelegt hat, dass wir erkennen, das ist gerade nicht richtig, was ich da tue. Und es ist unsere Verantwortung, ob wir darauf eingehen, auf dieses Gewissen, oder ob wir es vergraben und sagen, nein, ich will das aber. Kreativität, dass ich Dinge schaffen kann auf ganz unterschiedliche Weise, ist ein Schatz, den Gott in uns hineingelegt hat. Ich kann es zum Guten und zum Schlechten benutzen. Die Möglichkeit, dass ich mit anderen Menschen reden kann, mich austauschen kann, sie loben kann oder sie runtermachen kann, sie schlecht machen kann. Auch das ist ein Schatz, den Gott in mich hineingelegt hat, meine Verantwortung, was ich damit tue. Und viele, viele Dinge mehr, ihr merkt, es ist eine lange Aufzählung, die ich jetzt machen könnte. Der zweite Punkt, der mir auffällt, was wir lernen können über uns, ist, und das steckt schon so ein bisschen in diesem ersten drin, wir stehen in der Gefahr, das Geschenk Gottes zu vergeuden. Wenn wir von Gott uns entfernen, dann ist es sehr leicht, dass wir das, was er uns geschenkt hat, dass wir es vergeuden. Und wir sollten uns bewusst sein, das ist eine Gefahr, in der wir stehen. Nicht nur einmal in unserem Leben, sondern auch wenn wir diese Entscheidung für ihn getroffen haben, dass wir sagen, ja, sei du der Herr meines Lebens. Ich will, dass du mein Herr bist. Auch dann, und das wisst ihr vielleicht auch selber, wir sind immer wieder in dieser Gefahr, uns von unserem wunderbaren Vater zu entfernen. Und deswegen gibt es so Verse wie in Sprüche 4, Vers 23. Da steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Das ist eine Aufforderung an uns. Passt auf, seid wachsam. Was mit dem Geschenk Gottes in deinem Leben passiert, dass du es sinnvoll einsetzt, dass du es nicht verlierst. Martin Luther hat dazu auch mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinem Kopf kreisen, aber du kannst etwas dagegen tun, dass sie auf deinem Kopf Nester bauen. Klingt logisch, oder? So ist es auch in uns. Wir können nicht verhindern, dass uns schwierige, schlechte Sachen angehen, Versuchungen kommen, aber wir entscheiden, ob wir sie ihnen Raum geben in unserem Leben oder nicht. Und zuletzt, auch Jesus sagt etwas zu diesem Thema, Markus 14, Vers 38. Da sagt er in Markus 14, Vers 38, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Wachsamkeit, aufzupassen, vorsichtig zu sein. Und Gebet führt uns in die Nähe Gottes und hilft uns, den Schatz zu bewahren, den er uns geschenkt hat. Drittens, wir sind noch immer bei, was lernen wir über uns als Kinder Gottes? Ohne Gott sind unsere Ressourcen, die Mittel, die wir haben, die Kraft und so weiter, sie sind endlich. Wir wissen, Gott hat keine Grenzen, aber wir merken immer wieder, wir haben sehr wohl Grenzen. Und ohne ihn sind wir irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes verbraucht. Genau das merkt der Sohn. Das heißt für uns, wenn wir die Beziehung zu Gott nicht lebendig halten, sind wir früher oder später ausgebrannt. Dann ist es alles nur noch ein frommes Theater, aber nicht echt. Was wir sein sollten, ist ein Kanal für die Liebe Gottes, für all das Gute, was von ihm kommt, das durch uns durchströmt. Vielleicht habt ihr mal von diesem Bild gehört in Israel. Da gibt es den See Genezareth und es gibt das Tote Meer. Und beides sind Gewässer, in die immer frisches Wasser reinströmt. Es gibt nur einen großen Unterschied. Der See Genezareth hat einen Einfluss, da kommt das frische Wasser rein, und einen Ausfluss, da fließt es wieder raus. Das Tote Meer hat auch einen Einfluss, da kommt frisches Wasser rein, aber es gibt keinen Ausfluss. Das heißt, das Wasser verdampft, es bleibt das Salz zurück und es gibt so gut wie kein Leben deswegen in diesem Meer. So auch mit uns. Wenn wir immer nur empfangen und nicht weitergeben, dann sind wir im Endeffekt nicht der See Genezareth, sondern das Tote Meer. Ich glaube, ihr wisst, was ich mit diesem Bild meine. Der vierte Punkt über uns. Auch das habt ihr vielleicht selber schon erlebt. Oft müssen wir erst ganz am Boden sein, um zu erkennen, dass es ohne Gott nicht geht. Es gibt so Situationen in unserem Leben, wo wir auf einmal feststellen, es geht nicht mehr ohne ihn. Und ich wünsche uns allen, dass wir gar nicht erst an diesen Punkt kommen müssen, sondern dass wir es schon früher erkennen. Aber die Erfahrung sagt mir, dass alle Menschen eigentlich mindestens einmal in ihrem Leben an diesen Punkt kommen, wo sie so verzweifelt sind, dass sie merken, ohne Gott geht es nicht mehr. Wenn er mir jetzt nicht hilft, kann mir niemand helfen. Und ich glaube auch, dass Gott teilweise in unserem Leben solche Situationen zulässt, wo wir ganz ans Ende kommen, wo wir nicht mehr wissen, wie soll es weitergehen. Er lässt sie zu, nicht weil er uns was Böses tun will, sondern weil er uns dadurch ganz bewusst zu sich zurückholen will. Was aber wichtig ist, dass wir lernen, gar nicht es erst so weit kommen zu lassen. Dass wir immer bis ganz ans Ende kommen und dann geht es zu Gott zurück. Sondern was wäre gewesen, wenn der Sohn 1 Kilometer mit seinem Sack voll Geld gelaufen wäre und in dem Moment gemerkt hätte, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, dass es nicht immer so kommen muss. Das ist ein Extrembeispiel. Ich glaube, dass wir auch schon früher, viel früher erkennen können, dass es das Beste ist, einfach zu Gott zurückzukommen, wieder ganz nah an sein Herz. So ersparen wir uns viele Schmerzen und einen langen, mühevollen Weg zurück. Das nächste über uns. Wir können die Wahrheit erkennen. Wir können die Wahrheit erkennen. Das ist so einfach und manchmal doch so schwierig. Jesus selbst sagt in Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von der Last, die er getragen hat, wurde der Sohn eigentlich schon in dem Moment, als er erkannte, dass sein Weg nur zum Vater zurückgehen konnte. Als er dort bei den Schweinen saß und gemerkt hat, ich habe eigentlich gar keine Alternative. Der einzige Weg, den es für mich gibt, und wenn es auch nur als ein Diener bei meinem Vater ist, ist der Weg zurück zu meinem Vater. Und in dem Moment war eigentlich die Freiheit schon da. Natürlich musste er dann sich auf den Weg machen und gehen. Aber die Freiheit war in diesem Moment eigentlich schon da. Ich finde das so wichtig, weil vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich verstehe einfach nicht, was Gott macht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber das, was uns hier zugesprochen wird, das hier steht, du kannst vielleicht nicht alles verstehen, aber im Kern kannst du es verstehen. Du kannst die Wahrheit über Gott und über dich verstehen. Es ist möglich, auf jeden Fall. Du kannst die Wahrheit über deinen himmlischen Vater kennen und damit ist der erste und wichtigste Schritt in die Freiheit bereits getan. Und der sechste und letzte Punkt über uns ist, dass Demut und Einsicht der Schlüssel sind. Das, worauf es ankommt, ist die Haltung. Wenn ich umkehre, mit was zu einem Herzen komme ich zurück zu Gott? Wie trete ich ihm entgegen? Mit einem stolzen oder mit einem demütigen Herzen? Denn erst die Demut macht es dem Sohn möglich, zu seinem Vater zurückzukehren. Und stell dir mal die Frage, wie oft hindert uns unser Stolz daran, das Richtige zu tun? Okay, wir haben eine ganze Menge über uns gelernt und jetzt drehen wir das Ganze um und stellen uns nochmal die Frage, was lernen wir denn eigentlich über Gott als unseren Vater? Über seine Liebe. Und viele Dinge, die ich eben genannt habe, betrachten wir jetzt einfach nochmal von der anderen Seite. Das erste ist, Gott lässt uns unsere Gaben, auch wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die keine Ahnung von Gott haben und von seiner Liebe und trotzdem sind sie reich beschenkt? Ihr wisst es vielleicht selber von euch. Bevor ihr eine Entscheidung für Gott getroffen habt, wenn ihr das nicht schon in eurer Kindheit getan habt, wie reich beschenkt seid ihr in vielen Dingen schon gewesen? Gab bestimmt auch viele Sachen, die nicht so gut waren, aber trotzdem, wenn man zurückschaut, stellt eigentlich doch jeder fest, da hat Gott schon so viel Gutes in mein Leben hineingelegt. So viel, wofür ich dankbar sein kann und wenn es auch nur mein Leben ist, was er mir geschenkt hat. Gott hat uns in seiner Liebe mit allem ausgestattet, was wir zum Leben brauchen. Kreativität, Kraft, Freundschaft und so weiter. Und ganz egal, ob wir unseren Weg mit oder ohne ihm gehen, er fordert nicht zurück. Er lässt es uns. Und selbst wenn wir ganz bewusst ohne ihn leben und von ihm weggehen, lässt er uns ziehen. Und manchmal bedeutet Liebe auch, den anderen gehen zu lassen. Das wissen wir auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass er einen falschen Weg geht. Liebe bei Gott bedeutet niemals Enge, sondern Liebe bei Gott bedeutet immer Freiheit, in die er uns hineinstellt. Und so kommen wir auch zum zweiten Punkt, dass Gott uns unseren Weg gehen lässt. Er läuft uns nicht hinterher, er lässt uns ziehen. Warum läuft er uns nicht hinterher? Nicht etwa, weil er es sich nicht wünschen würde, uns zurückzuholen, sondern weil er uns unsere Freiheit lassen will. Er ist auch nicht irgendwie im Hintergrund und zieht so weiter die Strippen und versucht irgendwie zu manipulieren. So ist Gott nicht, sondern er lässt uns gehen. Natürlich schaut er trotzdem, uns auch in solchen Zeiten zu bewahren, aber er lässt uns unseren Freiraum, wenn wir ihn denn fordern. So ein bisschen, da muss ich immer dran denken, wenn ich über dieses Thema spreche, so ein bisschen wie dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und ihm fragt, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und Jesus sagt ihm, halte alle Gebote. Und der junge Mann sagt, habe ich alles gemacht. Und Jesus sagt, okay, dann verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und dann merkt der junge Mann, das kann ich nicht. Und es steht in der Bibel, er dreht sich traurig um und geht weg. Und Jesus läuft ihm nicht hinterher. Und nicht etwa aus Gleichgültigkeit. Die Bibel sagt auch in dieser Stelle, dass Jesus ihn geliebt hat, als er ihn gesehen hat. Aber Jesus lässt ihn ziehen, weil er einfach weiß, er kann seine freie Entscheidung treffen. Auch wenn sein Herz, das Herz Jesu in solchen Situationen fast zerrissen wird aus Mitleid und Traurigkeit. Es ist so wichtig für uns zu wissen, dass wenn Gott uns unseren Freiraum lässt, dann tut er das nicht aus Gleichgültigkeit, sondern er tut es aus Liebe, die uns zu nichts zwingt, die selbst unsere Lieblosigkeit erträgt. Aber, und das ist der dritte Punkt und ganz wichtig, aber Gott wartet auf uns. Unser Vater wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkehren. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt natürlich dieses, dass wir uns ganz weit von Gott entfernen und nichts mehr von ihm wissen wollen. Aber das ist ein Teil, der für mich in diesem Gleichnis drinsteckt. Für mich steckt da auch drin die vielen großen und kleinen Zeiten in unserem Leben, wo wir uns zumindest ein Stück weit von Gott entfernen. Auch das tut ihm schon weh, weil einfach seine Liebe zu uns so groß ist. Er wartet auf uns, wenn wir uns von ihm entfernen. Er wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkehren, ganz nah wieder zu ihm. Und warum wartet er? Nicht um uns eins rüber zu braten und zu sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt. Jetzt sieh mal, wo du gelandet bist. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Vielleicht haben wir diese Erwartung, wenn wir zu Gott zurückkommen. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Gerade so als Jugendlicher, wenn ich so wusste, okay, da hast du etwas getan, das war total daneben und ich bin zu Gott gekommen und habe so erwartet, ich schlag die Bibel auf und es werden so Verse kommen wie, das Gericht wird über dich kommen oder was bist du für ein elender Sünder? Und es war so faszinierend für mich. Jedes Mal, da hat Gott so Gnade mit mir gehabt. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe in solchen Zeiten, kamen immer so Worte, du bist mein geliebtes Kind. Die Gnade ist größer und so weiter und so weiter. Und Stück für Stück habe ich gelernt, Gott ist ganz anders, als ich denke. Seine Liebe ist viel größer, als ich denke. Er ist voller Sehnsucht nach uns und Sorge um uns. Und wenn du deinen eigenen Weg gehst, im Großen und im Kleinen, das ist das, was dieses Gleichnis sagt. Er hält Ausschau nach dir. Es wird uns gesagt, er hat dem Sohn schon von Weitem kommen sehen. Was das bedeutet, das kann uns nur unsere Fantasie sagen. Es wird ja nicht ins Detail gegangen, ob er vielleicht jeden Tag, wenn er konnte, gestanden hat und geguckt hat, wann kommt mein Sohn endlich nach Hause. Aber es war nicht so, der Sohn klopfte an die Tür und sagte, hier bin ich wieder, sondern er sah ihn schon vom Weiten, berichtet uns Jesus. Wenn du dich von Gott entfernst, dann geht für Gott nicht alles seinen gewohnten Gang. Er macht nicht einfach normal weiter, sondern er hält Tag für Tag Ausschau nach dir. Er hat Sehnsucht nach dir. Seine Liebe zu dir, sie wird nicht kleiner, sondern sie bleibt stark. Und er erwartet, dass du zurückkehrst. Er wartet nicht nur auf dich, sondern er wartet, dass du zurückkehrst. Er glaubt an dich. Dein Vater glaubt an dich. Er glaubt, dass du den Mut und die Fähigkeit hast, deine Fehler einzusehen und den richtigen Weg zu gehen. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Wenn wir das tun, ist seine Freude so groß,
dass er sich völlig vergisst.
Das, was dem Sohn erwartet, als er nach Hause kommt, ist nicht etwa Strafe und Zurechtweisung, sondern es ist überschwängliche Freude, die Freude eines Vaters, der endlich wieder sein Kind in seine Arme schließen darf. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, das Ganze spielt ja, Jesus erzählt es vor 2000 Jahren, also das Ganze ist vor diesem Hintergrund im Orient, in Israel damals. Und in der damaligen Zeit galt es für einen älteren Mann, als würdelos zu rennen. Also heute, gerade die Leute in der Midlife-Crisis, die fangen ja an zu joggen. Das war damals nicht angesagt. Ein älterer Mann, der rennt, das haben Kinder gemacht. Aber ein älterer Mann, der rennt, das, wie kann das sein? Und dann, und das macht es ja noch schlimmer, erst recht, wenn der Grund seiner Eile die Begrüßung seines untreuen Sohnes ist. Das haben doch alle seine Knechte gesehen, was er da gemacht hat. Wie steht denn der Vater da? Wo bleibt denn da der Respekt, wenn sie sehen? Da kann sich doch jeder das dann in Zukunft herausnehmen, wenn das so läuft. Aber so denkt der Vater nicht, sondern das, was in diesem Moment sein einziger Fokus war, und das sagt er ja später auch nochmal, mein Sohn ist wieder da und alles andere ist in diesem Moment egal. Das interessiert ihn nicht. Seine Liebe, die Liebe Gottes für dich, setzt sich über alle Vorstellungskraft und alle Konventionen hinweg. Er sieht immer zuerst dich und nicht das, was du falsch gemacht hast. Er weiß genau, dass unsere falschen Entscheidungen uns am meisten Schaden selbst bereitet haben. Und ich komme zum letzten Punkt über Gott als unseren Vater. Gott ist ganz anders, als du denkst. Was, ich stelle dir einfach mal diese Frage, was erwartest du von Gott als dein Vater oder was erwartest du vielleicht auch nicht? Und ich habe es eben schon kurz angesprochen. Ich kenne diese Zeiten, wo ich auf einmal merke und auch mich ein bisschen schäme, dass ich ein ganz anderes Bild von Gott gehabt habe, als wie er eigentlich ist. Wo ich ihm nicht diese grenzenlose Liebe zugetraut habe, sondern eigentlich so dieses Gefühl hatte, ah, ist diese Liebe wirklich immer so da? Und vielleicht ist da diese Erwartung, dass zumindest nach dieser freudigen Begrüßung, das war ja schon mal viel, dass zumindest da dann irgendwann auch mal angesagt ist, dass es jetzt eine Strafe geben muss. Oder zumindest ein Tadel, dass er zu ihm sagt, also mein lieber Sohn, du darfst gerne wieder kommen, aber wir müssen hier nochmal ganz klar reden, das ging so gar nicht, was du da gemacht hast. Aber das, was wir hier sehen, ist, dass Gott so nicht ist. Seine Vergebung ist total. Wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, dann tilgt er unsere Taten aus seinem Gedächtnis. Wir denken vielleicht noch dran, aber er denkt nicht mehr dran. Das Einzige, was bleibt, ist die Freude über die wiederhergestellte Beziehung und die Gemeinschaft. Und statt der erwarteten Strafe beschenkt er uns von Neuem. Es gibt sogar so etwas wie eine Belohnung. Er stellt unsere Ehre wieder her. Dafür steht der Ring, den er ihm gibt. Der Ring in der damaligen Zeit hat geheißen, du gehörst zur Familie, du bist Erbe. Und er kleidet uns ganz neu ein. Der alte Schweinedreck, er verschwindet. Und ich finde, was das, was da passiert, total gut beschreibt, ist etwas, was Paulus im 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt. Ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ich möchte zum Schluss, ich habe es ja schon angekündigt, nochmal ganz kurz mit euch den älteren Bruder betrachten. Der ist ja auch noch da. Der Jüngere, der haut ab und kommt wieder und dann gibt es eine Party. Der Ältere, und ich finde, wenn wir uns so mal in ihm reinfühlen, ich kann ihn eigentlich verstehen. Könnt ihr ihn verstehen? Ich kann ihn verstehen. Es ist ja auch so, hoffentlich nicht so, dass wir ständig von Gott wegrennen, zumindest so weit und wiederkommen, sondern vielleicht findest du dich teilweise in dem verlorenen Sohn wieder im Kleinen, einige von euch vielleicht auch im Großen, aber vielleicht findest du dich auch eher wieder in diesem Bruder, der die ganze Zeit treu bei seinem Vater bleibt. Und wisst ihr, das, was dieses Gleichnis zeigt, auch wenn sie ganz unterschiedliche Entscheidungen für ihr Leben getroffen haben, etwas ganz Grundsätzliches ist gleich. Beide kennen ihren Vater eigentlich nicht. Der eine ging fort, weil er seinen Vater nicht wirklich kannte und ihn nicht zu schätzen wusste. Der andere blieb, aber er war offensichtlich
tief verbittert, weil er seinen Vater genauso wenig kannte.
Und das zeigt mir, wie oft ist es, dass wir nicht das genießen, was Gott uns eigentlich als seinen Kindern geben möchte. Wie oft nehmen wir uns nicht das, was Gott eigentlich für uns bereithält. Das, was wir nicht tun müssen, ist ein Leben in Selbstenthaltung und in Verbitterung führen, das Gott uns nicht gönnt. Das ist unser Gedanke. Gott gönnt uns nichts. Aber das entspricht nicht der Realität. Gott will uns so viel schenken. Und als dieser Sohn zu ihm kommt und sagt, Vater, wie kannst du das tun? Er hat sein Erbe durchgebracht. Er hat dich verraten, er hat uns verraten. Und jetzt kommt er zurück, wo er nicht mehr anders kann. Und stattdessen, dass du ihm mal zeigst, so geht's nicht, da beschenkst du ihn, feierst du eine Party für ihn. Und die Antwort des Vaters ist klar. Er geht gar nicht so sehr auf die Beziehung, das sagt er auch noch, zu dem Jüngeren ein, sondern er geht erstmal auf die Beziehung zu ihm ein. Und er sagt zu ihm, weißt du was, mein Sohn? Du hättest mich jederzeit fragen können. Ja, du hättest mich noch nicht einmal fragen müssen, denn alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wie kommst du auf die Idee, dass du nicht mit deinen Freunden hättest feiern können? Warum hast du nie gefragt? Warum hast du es nicht einfach genommen? Es gehört dir doch alles. Wir haben einen großzügigen Vater, der uns im Überfluss beschenken möchte. Es liegt nicht an ihm, sondern an uns, an unseren falschen Vorstellungen über ihn, dass wir das Gute, was er für uns bereithält, oft nicht genießen können oder sogar gar nichts davon wissen. Und das, wo wir zum Schluss eigentlich wieder zurückkommen, ist das, worum es geht, ist diese tiefe Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Vater und Tochter. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich des Himmels nicht erben. Und das steckt eigentlich in diesem Bild drin. Die beiden Söhne haben sich nicht sehr kindlich verhalten, die waren ja offensichtlich schon erwachsen. Aber dass diese Beziehung Sohn und Vater und Tochter und Vater das Fundament ist, worum es geht, das ist klar. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, drei Personen und doch ein Gott. Und wir wollen diesen Gott in seiner ganzen Fülle kennen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, einigen von euch fällt es sich vielleicht leichter, sich mit Jesus zu identifizieren. Da ihr vielleicht Probleme mit eurem irdischen Vater habt oder hattet. Und andere haben, und das gibt es auch, eher einen Zugang zum Vater und können mit Jesus nicht viel anfangen. Doch wenn wir die Fülle wollen, wenn wir alles wollen, der Heilige Geist gehört natürlich auch noch dazu, aber um den geht es heute nicht, auch wenn er mit dabei ist, dann müssen wir sowohl Gott als Vater als auch in Jesus im Sohn kennen. Und zwar als den Vater, der uns über die Maßen liebt und immer Ja zu uns sagt. Und ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und ich glaube, dass Gott heute etwas Besonderes für dich vorbereitet hat. Steh doch mal bitte auf. Ich glaube, dass Gott etwas Besonderes für dich und für mich vorbereitet hat. Dass er